NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
24. Oktober 1950. Der chinesische Einmarsch in Tibet wird bekannt gegeben.
Out of the 14 Dalai Lamas.
Unter allen 14 Dalai Lamas bin ich der Glückloseste, aber andererseits derjenige, der am meisten gefordert ist. Zu einer Zeit, in der die Tibeter in einer sehr kritischen Phase stecken. Der 14. Dalai Lama steht bereit zu helfen. Also bin ich doch in einer glücklichen Situation.
So anyway, fortunate.
Our aim is to move the world in support of Tibet.
Unser Ziel ist es, die Weltöffentlichkeit zur Unterstützung Tibets aufzurufen.
Wer immer auch in Lhasa als Chineser vertreten war, ob das ein Imperialist war, ein Kaiservertreter, ein Chiang Kai-shek, ein Sun Yat-sen, ein Mao Zedong und wie sie alle geheißen, die nach der Reihe alle die Macht in China hatten, alle wollten Tibet haben. Alle.
Seit zahllosen Generationen lebten die Tibeter wie Tiere. Doch jetzt beginnen ihre glücklichen Tage. Jahrhundertelange Unterdrückung und Ausbeutung der Tibeter haben ein Ende. In Tibet zieht der Frühling ein.
Ein chinesischer Propagandafilm. Die Volksbefreiungsarmee marschiert im Oktober 1950 in Tibet ein. Der buddhistische Gottesstaat soll Teil werden von Maos mächtigem Reich der Mitte. Er will ihnen Fortschritt und Kommunismus bringen. Die Tibeter pochen auf ihre Unabhängigkeit.
Das ist natürlich ein äußerst heikles Feld,
sagt Ulrich Delius, Asienreferent der Gesellschaft für bedrohte Völker.
Es gibt also wirklich Bücherschränke, die man füllen könnte mit Analysen von Völkerrechtlern. Inwieweit ist Tibet ein völkerrechtlicher Staat gewesen, unabhängiger Staat gewesen? Viele der Protagonisten, die für die Unabhängigkeit Tibets sind, die für Menschenrechte in Tibet eintreten, sagen, es war ein unabhängiger Staat. Natürlich versucht China, das Gegenteil zu beweisen, indem es auch wieder eine ganze Legion von Völkerrechtlern in Marsch setzt, die das Gegenteil sozusagen darlegen.
Ein kompliziertes Verhältnis, das weit in die Geschichte zurückreicht. Mal ist Tibet mit China assoziiert, wie Anfang des 18. Jahrhunderts, dann vollkommen ohne chinesischen Einfluss, wie von 1911 an, als in China die Kaiserdynastie stürzt und Republikaner und Kommunisten bis 1949 um die Macht im Land kämpfen.
Unser Eindruck ist, es hat in der Zeit vor allen Dingen zwischen 1913 und 1950, eben dem Einmarsch chinesischer Truppen, eine quasi Unabhängigkeit dieses Staates gegeben. Dieser Staat hat im Prinzip auch alles gehabt, was einen unabhängigen Staat ausmacht. Nur der große Fehler der Tibeter war gewesen, sie haben das nie völkerrechtlich richtig auch absichern lassen, offiziell.
Ein diplomatisches Gezerre beginnt. 1912 erklärt der 13. Dalai Lama die Unabhängigkeit Tibets. Überall in der Welt werden die Tibeter jetzt freundlich empfangen. Aber so richtig kann sich keiner für ihr Streben nach Unabhängigkeit begeistern. Nicht die Briten, nicht die Franzosen und auch nicht die USA, die im chinesischen Bürgerkrieg die Truppen Chiang Kai-sheks unterstützen. Die Tibeter stehen ziemlich alleine da.
Sie haben quasi in einem Vakuum gelebt und so dachte man, so könnte man weiterleben. Und das hat sich dann eben bitter gerächt, als dann die Volksbefreiungsarmee in den Osten Tibets 1950 einmarschierte und wird heute dann eben immer wieder von China als Argument benutzt. Naja, ihr habt ja nirgendwo das sozusagen völkerrechtlich festschreiben lassen, dass ihr ein unabhängiger Staat wart.
Ich habe ja einen uralten, riesigen Empfangsapparat gehabt. Und damit habe ich Nachrichten gehört.
Erinnert sich Heinrich Harrer, Bergsteiger und Autor des Buches »Sieben Jahre in Tibet«. Der Österreicher erlebt die Invasion der Chinesen hautnah. Er ist damals einer von vier Ausländern in Tibet.
Ich konnte hören BBC, Dictation News, oder ich konnte Ceylon hören, oder Delhi, oder Peking, oder Australien. Ich habe dann schon ein Bild bekommen und das auch weitergegeben an das Außenamt und zum Teil auch dem Dalai Lama.
Seit 1944 ist Heinrich Harrer in Tibet, geflüchtet aus einem britischen Internierungslager in Indien. Er ist mittlerweile der Vertraute des 1935 geborenen 14. Dalai Lama.
Nur war das damals so, dass in Tibet der Glaube an Orakel, Sterne, Weissagungen so tief verwurzelt war, dass sie das gar nicht mitgekriegt haben, dass da eine Gefahr des Kommunismus herrscht. In Lhasa hat es auch Uneinigkeiten gegeben, nicht wegen der Invasion, aber es gab schon interne Spannungen. Und dann kam die Drohung und da ist plötzlich diese Einigkeit da gewesen. Das war eine Renaissance von, auch von der Religion, die ja schon etwas lasch geworden war, nicht? Weil da wurden sie plötzlich alle einig und haben sich um den Dalai Lama geschart, weil es eben eine Gefahr von außen gegeben hat.
Auch der Brite Robert Ford lebt in dieser Zeit in Tibet. Er ist Funkoffizier im osttibetischen Chamdo, wo die Chinesen zuerst einmarschieren.
The resistance was very real, but of course, I mean, one must remember that the Tibetans were.
Es gab heftigen Widerstand von Seiten der Tibeter, aber man muss bedenken, dass die Chinesen mehr Soldaten, bessere Waffen und Strategien hatten. Nach der Invasion ließen die Chinesen einige tibetische Gefangene frei, gaben ihnen Geld und schickten sie nach Lhasa, um dort die Kunde zu verbreiten, dass die Chinesen nicht so übel sind wie angenommen. Außerdem erklärten sie den Tibetern, dass sie sie befreien wollten. Es gab aber kein Wort für Befreiung oder andere kommunistische Schlagwörter in Tibetisch. Deshalb sagten sie, wir sind eure Brüder und kümmern uns um euch.
Erstmal passierte gar nicht so viel, auf jeden Fall nichts besonders Problematisches, weil natürlich war sich die Volksbefreiungsarmee und vor allen Dingen ihre Führung war sich bewusst, dass es ein extrem heikles politisches Experiment ist und dass man sehr, sehr vorsichtig vorgehen muss, um nicht die Tibeter zu sehr vor den Kopf zu stoßen.
Die Welt sieht zu. Kaum jemand protestiert gegen den chinesischen Einmarsch, den die Volksrepublik am 24. Oktober 1950 bekannt gibt.
Wer hätte protestieren können? Der kleine Staat Salvador hat dagegen protestiert, aber den hat natürlich keiner so richtig ernst genommen. Die Tibeter haben dann nochmal an die Vereinten Nationen appelliert, aber da gab es auch letztlich keine Resonanz. Es war eine äußerst komplexe Situation, weil vor allen Dingen Indien hätte ja nun seine Stimme erheben können als Nachbarstaat, direkt betroffen auch von dem, was in Tibet passiert. Aber Indien setzte damals sozusagen auf einen Ausgleich mit China.
Auch die Tibeter beugen sich der chinesischen Übermacht. Am 23. Mai 1951 unterzeichnet eine tibetische Regierungsdelegation das sogenannte 17-Punkte-Abkommen mit China. Zur friedlichen Befreiung Tibets, wie es offiziell heißt. Im Oktober stimmt auch die tibetische Nationalversammlung dem Abkommen zu. Religionsfreiheit und innenpolitische Autonomie für Tibet, Außenpolitik und Verteidigung sind Sache der Volksrepublik. Ein umstrittenes Abkommen, sagt Ulrich Delius von der Gesellschaft für bedrohte Völker.
Da muss man also wirklich drei Fragezeichen hintersetzen, weil wer sich näher anschaut, wie das damals vonstatten gegangen ist, das war also ein Abkommen, was tibetischen Abgesandten präsentiert wurde. Und diese Abgesandten, denen sagte man, über dieses Abkommen verhandeln wir nicht, sondern das habt ihr zu unterzeichnen. Ihr dürft auch keinen Kontakt mit eurer Regierung in Lhasa aufnehmen, sondern entweder ihr unterzeichnet das jetzt und dann werden wir freundschaftlich weiter zusammenleben und ihr werdet Teil Chinas sein, oder ihr unterzeichnet es nicht und dann gibt es Krieg und ihr wisst, was das für euer Land bedeutet.
Das Dach der Welt, Tibet. Der Palast in Lhasa, Sitz des geistlichen und weltlichen Oberhauptes des sagenhaften Priesterstaates im Himalaya-Gebirge. In dem seit 1951 zur Volksrepublik China gehörenden autonomen Staat sind Unruhen ausgebrochen.
März 1959. Schon seit längerem wächst der Widerstand gegen die chinesischen Besatzer. Vor allem die Klöster sind Zellen des Widerstandes. Seit Jahrhunderten bestimmt der Buddhismus den Alltag der Menschen. Die zugesicherte Religionsfreiheit wird spätestens Mitte der 1950er Jahre zur Farce. Tempel und Klöster werden zerstört, eine Provokation für die tiefreligiösen Tibeter.
Der Dalai Lama ist dann letztlich auch gedrängt worden, von vielen Tibetern sich in Sicherheit zu bringen, weil sie einfach befürchteten, dass er entführt werden könnte nach Peking. Und das wäre für die Tibeter noch schlimmer gewesen, als ihn jetzt im Exil zu wissen. Und so ist er dann schließlich nach Indien geflohen.
Die Tibeter sind nämlich eine völlig eigene Nation. Sie haben eine eigene Sprache, eine eigene Schrift. Sie haben eigene Kleider, Nahrung, Religion, ihre Kultur. Alles ist ein völliges, geschlossenes, eigenes Tibet. Und das vernichten jetzt die Chinesen.
Die Grenze zwischen Tibet und Indien ist in den Brennpunkt der Weltpolitik gerückt, seitdem chinesische Truppen den Aufstand der Tibeter blutig niedergeschlagen haben. Täglich kommen jetzt Flüchtlinge über diese Grenze.
Ihr Ziel ist Dharamsala am Fuße des Himalaya im Norden Indiens. In der ehemaligen Sommerfrische britischer Kolonialbeamter entsteht eine tibetische Kolonie. In Dharamsala gewährt die indische Regierung dem Dalai Lama Asyl. Seit 1960 führt er von hier aus die tibetische Exilregierung. Die schlimmste Zeit erleben die Tibeter Mitte der 1960er Jahre. Die chinesische Kulturrevolution macht endgültig Schluss mit der Politik der Umarmung. Die tibetische Sprache wird verboten, die meisten Klöster und Tempel zerstört. Alles Tibetische gilt als konterrevolutionär. Wer gegen die Kommunisten ist, landet im Arbeitslager oder im Gefängnis. Eine Exil-Tibeterin erinnert sich.
Eines Tages sollte ich meinen Schwager identifizieren. Sie ließen uns mit gefesselten Händen und einander zugekehrten Gesichtern 5 Minuten lang gegenseitig anschauen. Dann haben sie 2 Schüsse auf den Hinterkopf meines Schwagers abgefeuert. Er brach sofort tot zusammen. Überall war Blut. Ich schrie, tötet mich auch, tötet mich. Sie antworteten, dich lassen wir am Leben, damit du leidest.
Gewalt ist mit einem starken Medikament vergleichbar, dessen Wirksamkeit bei bestimmten Krankheiten nicht ausreicht, das aber zu sehr starken Nebenwirkungen führt. Daher ist es sinnvoller, auf Gewalt zu verzichten.
Auch 60 Jahre nach dem chinesischen Einmarsch wird jeder Protest in Tibet mit Polizeigewalt niedergeschlagen.
Jetzt, seit Frühjahr 2008, hat sich die Lage dramatisch verändert. Es sind nicht mehr Nonnen und Mönche, die nur auf die Straße gehen, sondern es sind Journalisten, es sind Lehrer, es sind Bauern, es sind Nomaden, wirklich Leute aus allen Bevölkerungsgruppen. Was für uns zur Folge hat, dass wir inzwischen davon überzeugt sind, dass das Ausmaß der Verfolgung sehr, sehr viel größer geworden ist als noch vor 10 oder 15 Jahren.
Wie viele Tibeter seit 1950 ins Gefängnis gesteckt, gefoltert und umgebracht wurden oder auf der Flucht starben, darüber gibt es keine genauen Angaben. Ulrich Delius von der Gesellschaft für bedrohte Völker spricht von insgesamt 1,2 Millionen. Diese Zahlen sind nur schwer nachprüfbar.
Was wir heute vor allen Dingen beobachten, das ist die kulturelle Verdrängung der Tibeter, das heißt ihre Langzeitperspektiven, die machen uns besonders Sorgen.
Auf schätzungsweise 5 Millionen Tibeter kommen inzwischen knapp 3,5 Millionen Han-Chinesen, die nach Tibet eingewandert sind.
Die Chinesen werden uns bald zahlenmäßig dominieren. Eine weitere Bedrohung ist die vorsätzliche Umweltzerstörung Tibets durch die Neubesiedlung. Diese irreversiblen Schäden lassen uns Tibeter nur noch eine kurze Frist, um unser Land und unseren Lebensstil zurückzugewinnen.
Sagt ein Vertreter der tibetischen Exilregierung. Tibet ist für China vor allem auch Rohstofflieferant, Bodenschätze, Wasser und Holz. Die einst ausgedehnten Wälder sind inzwischen fast vollständig verschwunden. Bis heute streiten auch die Tibeter darüber, was für sie der beste Weg ist. Manche wollen die Unabhängigkeit, andere einfach nur mehr Autonomie innerhalb Chinas. Der Dalai Lama setzt auf eine gewaltfreie Lösung der Tibet-Frage. 1989 erhält er dafür den Friedensnobelpreis.
Ich glaube, dass China eines Tages auf den Weg zur Demokratie zurückfindet. Dann ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis wir über Tibet diskutieren können. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass Tibet chinesisch bleibt. Aber wir wollen unsere volle Freiheit erlangen, die Freiheit zu tun, was wir wollen.
Im Zeitzeichen erinnerte Andrea Kahrt an den chinesischen Einmarsch in Tibet, der am 24. Oktober 1950 bekannt gegeben wurde. Redaktion Ronald Feisel. Zeitzeichen morgen über den britischen König Georg II.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.